Ja, also Software Engineering Techniken für Multimedia Software. Das ist übrigens ein bisschen umgetauft zu dem ersten Plan, da hat es bloß Design Patterns geheißen. Ich habe da unten noch ein Kapitel angehängt, das vorher ein eigenes Kapitel gewesen wäre, nämlich diese Modellierung, das sage ich am Ende der nächsten Vorlesung was dazu. Aber jetzt möchte ich in Design Patterns rein und ich möchte dann im Laufe dieser Design Patterns, soweit ich das einführe, auch nochmal die Brücke zum Video und zu den Komponenten hinschlagen. Also wir haben ja gerade gesehen, Komponenten war so ein Beispiel, dass wir Techniken, die man eigentlich aus dem Software Engineering kennt, die man für Benutzungsschnittstellen benutzt, die man für alle möglichen anderen Dinge auch benutzt, um Software flexibel zusammensetzen zu können und vielleicht auch Bausteine für Software von anderen Herstellern kaufen zu können, ohne dass der gleich sozusagen seinen Quellcode hergeben muss, diese Techniken übertragen kann auf Multimedia-Anwendungen und dass sie da sogar gut reinpassen. Und das soll jetzt für die nächste und übernächste Vorlesung eigentlich noch so ein bisschen das Thema sein, welche Dinge aus dem Software Engineering, wenn ich solche Anwendungen denn bauen muss, kann ich einfach so übertragen oder wo gibt es Modifikationen, die spezifisch sind, dafür, dass wir jetzt Multimedia-Systeme entwickeln. Und ein großes Thema, das natürlich sich aufdrängt irgendwie, ist, dass wir festgestellt haben, es gibt Dinge, die macht man immer wieder. Also zum Beispiel diese Event-Händler. Event-Händler tauchen andauernd auf. Oder ich habe auch immer wieder gesagt, es gibt, wenn Video abgespielt wird, gibt es zum Beispiel Komponenten und die Komponenten gibt es in Flash und die gibt es in Java FX und die gibt es in allen möglichen anderen Umgebungen auch, in Java Media Framework und viele andere. Ja, das heißt, es ist immer die gleiche Idee, aber man kann sie irgendwie bloß auf der Ebene eines speziellen Frameworks beschreiben. Und es hat relativ lang gedauert in der Software Engineering Geschichte sozusagen, bis man angefangen hat, solche Ideen, quasi generische Ideen zur Problemlösung aufzuschreiben. Und das ist das, was hier sich unter Design Patterns versteckt. Und nachdem ich so oft immer wieder gesagt habe, das ist eine Idee, die wiederholt sich an vielen Stellen, denke ich, ist Design Patterns was wirklich eine große Rolle hier spielt. Und ich werde ganz konkret über Multimedia Patterns ein bisschen was erzählen hier. Wer kennt denn Design Patterns? Wer kennt denn den Begriff aus der Softwaretechnik-Vorlesung? So ein bisschen. Wer kennt ihn nicht? Das heißt, die anderen haben einfach bloß nicht genau gewusst, was ich frage. Also, gut. Also Design Patterns sind eine Technik, die, ich sage ein bisschen auch was über die Historie, die im Prinzip dafür da sind, eine generische Lösung für eine Klasse von immer wieder auftretenden Problemen in der Programmierung zu beschreiben. Also da gibt es eine Menge Literatur dazu und ganz wichtig ist, ein Design Pattern ist nicht deswegen schon ein Design Pattern, weil es ein Problem löst. Also da gibt es ein ganz drastisches Beispiel, das mir in Erinnerung ist aus einem dieser Bücher über Design Patterns. Ein Problem ist, ein Mensch hat Lotto gespielt und der Hund hat einen Lottoschein gefressen. Es stellt sich raus, dass seine Zahlen gezogen, er kann sich an die Zahlen noch erinnern, wahrscheinlich sind das die Zahlen, die er angekreuzt hat, die gezogen werden. Was ist die Lösung des Problems? Ist, den Hund zu schlachten und den Lottoschein rauszuholen. Das ist eine sehr brutale Lösung, aber es ist eine Lösung. Ist aber was, das überhaupt nicht auf irgendwas anderes übertragbar ist. Und das Entscheidende beim Design Pattern ist, es muss eine Lösung sein, die an dem einen Fall zwar konkret beschrieben ist, aber die in vielen anderen Situationen auch wieder auftritt. Und das darf nichts so Exotisches sein, deswegen dieses drastische Beispiel, dass es genau einmal auftritt. Dafür ein Design Pattern zu beschreiben, macht absolut keinen Sinn. Aber ein Design Pattern ist immer eine Idee, also nichts, was man sozusagen wörtlich einfach so übernimmt. Also es gibt immer wieder mal Versuche, Design Patterns durch Werkzeuge zu unterstützen. Das hat so seine Grenzen, weil ein Design Pattern im Prinzip ein Ansatz ist, ein gedanklicher Ansatz, ein Problem zu lösen und deswegen auch in ganz verschiedenen Variationen immer angesetzt wird und vielleicht nie wirklich ganz genau gleich. Ja, woher kommt dieser Begriff Design Patterns? Das kommt von vier Leuten, die haben das ganz stark geprägt und die IBM hat da was Gutes für die Menschheit getan, weil sie den vier Leuten, die sehr viel Erfahrung im Entwickeln von Frameworks hatten, die Zeit gegeben hat, sich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Also die führende Figur dabei war Erich Gammer aus Zürich, also auch wieder was für Europa ganz stark führendes. Und Gammer, Helm, Johnson und Flissidis sind also die vier, die das geschrieben haben. Gang of Four heißen die oft auch. Und die haben eine Liste von Standard-Design-Patterns für objektorientierte Programmierung geschrieben, aufgrund ihrer Erfahrung im Design von Frameworks. Das ist im Prinzip so ein bisschen aus der Erfahrung von dem ET++, von dem ersten objektorientierten User-Interface-Framework raus gewachsen. Darum ist der Schwerpunkt eben grafische User-Interface-Frameworks, und damit sind wir auch schon wieder so doch relativ nah, wenn Sie an Pygame und sowas denken, das sind ja auch im Prinzip fortgeschrittene User-Interface-Frameworks. Also da sind wir relativ nah dran. Wenn Sie konkrete Namen für so Patterns hier mal lesen, dann haben Sie vielleicht doch das eine oder andere schon getroffen. Observer zum Beispiel ist ein Pattern aus diesem Buch. Oder Composite. Oder die ganzen Factory-Muster. Das wird also überall benutzt in Software Design, nicht bloß bei grafischen User Interfaces. Und die Grundidee ist bei Patterns immer, dass es so sein soll, wie es bei den allerersten Patterns war, dass nicht jemand sich hinsetzt und sagt, ich habe jetzt eine Idee für ein neues Pattern und das schreibe ich auf und veröffentliche das, sondern dass viele Menschen Probleme lösen und immer wieder auf die gleiche Problemlösung kommen und jemand stellt fest, das ist eine Sache, die hat sich bewährt, die trifft in vielen Fällen auf, und jetzt schreiben wir das sozusagen kondensiert als ein Pattern hin. Und da gehört eigentlich immer eine Patternbeschreibung dahinter, auch Known Uses heißt das in dem Originalbuch, also wirklich bekannte Anwendungen dieses Patterns. Wo ist es denn schon eingesetzt worden? Und wenn es, wie gesagt, nur diesen einen Use gibt, dann ist es, wird es auch nicht akzeptiert, zum Beispiel auf den Design-Pattern-Konferenzen, die es inzwischen in großer Zahl gibt. Das Ganze kommt aus der Architektur. Wenn man in der Architektur eine ähnliche Situation hat wie beim Software-Design, wo man nun zunächst mal einen praktisch unbegrenzten Raum von Möglichkeiten hat, wie man nun eine bestimmte Aufgabe lösen kann, zum Beispiel irgendwie ein Schulhaus bauen oder auch ein Wohnhaus. Aber es gibt bestimmte Standardelemente, die man immer wieder drin haben will. Und die Art und Weise, wie man nun Architektur sozusagen menschenwürdig gestaltet, die lässt sich in solchen Patterns, in solchen Katalogen von Ideen relativ gut festhalten. Ist jetzt auch nicht in der Architektur absoluter Mainstream, muss man sagen, aber es ist ein Buch aus dem Architekturbereich. Christopher Alexander hat das Buch geschrieben, Pattern Language 77. Und das ist in der Architektur schon auch bekannt, aber vor allem ist es dadurch jetzt für uns interessant, dass eben die Informatiker das adaptiert haben und dort wirklich mitarbeiten. Also bloß ein Beispiel für ein Architekturpattern. Wir haben einen Raum und der hat ein schönes Fenster, möglicherweise noch mit einem guten Ausblick, und wir haben einen Raum, in dem Leute sitzen wollen. Dann ist das normale Verhalten, das Leute haben, wenn hier irgendwo in der Mitte vom Raum die Sitzgruppe ist und da ist das Fenster mit dem Blick auf den Fluss oder die Berge oder so, dass die Leute ein bisschen sich unwohl fühlen, weil entweder sie sitzen da und haben nichts vom Blick oder sie stehen und können sich nicht hinsetzen. Die meisten werden dann sowas machen, wie das meine Zeit lang sich hinstellen, rausschauen und dann sich wieder hinsetzen, und dann, wenn da draußen irgendwie der Sonnenuntergang ist, dann stehen sie wieder auf. Aber eine Lösung wäre, wenn man schon diese Situation hat, einen Window Place zu haben. Also Sitzmöglichkeiten anzubieten, die eben genauso angelegt sind, und wenn sie irgendwie ein bisschen erhöht gemacht sind oder so, dass man die Möglichkeit hat, gemütlich zu sitzen und rauszuschauen. Sehr einfach, ist keine Hexerei. Und das ist ein Zitat aus dem Buch von Christopher Alexander. Es ist also zunächst mal ein Problem beschrieben, das immer wieder auftaucht, und die Kernidee einer Lösung, und zwar so, dass man das immer wieder verwenden kann. Also wenn das jetzt hier skizziert ist mit irgendeinem Erker, das muss ja nicht so sein. Es muss gar nicht unbedingt ein Erker sein, es könnte irgendwie eine Ecke sein, es kann auch einfach einfach in der geraden Wand ein Window Place realisiert sein. Es gibt ganz viele Varianten, wie der Window Place ausschauen kann in der Praxis, aber die Idee ist zunächst mal immer die gleiche. Und das bedeutet, dass wir so ein Design-Pattern natürlich in einen Katalog aufnehmen von Ideen und damit so ein Schema haben müssen, wie wir die Ideen beschreiben. Also es geht an, immer mit einem Namen. Das ist ganz wichtig. Ich gehe nochmal kurz zurück. Der Name ist wirklich wichtig, weil dadurch, dass man nun Window Place einführt oder Observer einführt, wird sozusagen ein Vokabular aufgebaut. Also jetzt, Gott sei Dank, ist es jetzt bei Programmierern schon so. Früher musste man noch erklären, was ein Objekt und eine Klasse ist. Und heutzutage kann man darüber reden, ob zwei Objekte mit einer Observer-Struktur miteinander verbunden sind oder nicht, oder ob man eine Composite-Struktur von Klassen hat. Das bedeutet, dass wir plötzlich auf einer höheren Abstraktionsebene reden können, dass wir einfach eine Sprache gewinnen, mit der wir über Architekturen von Software, über Lösungen überhaupt mehr vernünftig reden können, ohne dass wir gleich runter müssen auf den Detaillierungsgrad und sagen, da ist diese Methode mit dem und dem Parameter und die ruft das auf und ruft das wieder auf, sondern dass man sagt, dieser Trick Observer, ich registriere was dort und das wird aufgerufen mit einer Callback-Methode, das ist einfach ein Observer, dem gebe ich den Namen und dann kann ich das benutzen. Und so ist, also wie gesagt, der Name vielleicht sogar das Wichtigste. Ein guter Name macht ganz viel aus. Es muss eine Motivation geben, einen Anwendungsbereich, und das Problem muss beschrieben sein. Und die Lösung wird natürlich schematisch beschrieben, zum Beispiel beim Klassendiagramm in UML. Muss aber nicht unbedingt so sein, es kann auch eine rein textuelle Beschreibung sein. Wichtig ist, dass es die Teilnehmer sozusagen gibt, also die Variablen quasi, die in dieser Problemlösung eine Rolle spielen. Also so Rollennamen, wie beim Observer gibt es eben das Observable und den Observer zum Beispiel, die zwei Klassen, die sich da gegenseitig die dieses Wechselspiel haben oder eigentlich wissen will, was die andere sich mit anderen geändert hat, oder beim Composite den Teil und das Ganze, ja, die eben dort jeweils eine Rolle spielen. Dann kann es auch sein, dass es bestimmte Teile gibt, die fix einfach drin sind in der Lösung, wenn Sie zum Beispiel an irgendeine Architektur denken, wo es ein Manager-Objekt gibt, dann beschreibt man natürlich, dass da ein Manager-Objekt gibt und das ist jetzt nichts, was immer wieder angepasst wird an eine bestimmte andere Situation. Idealerweise beschreibt man noch die Art, wie die Objekte zusammenarbeiten, über eine Sequenz von Ereignissen, vielleicht ein Sequenzdiagramm in UML, wenn man ganz streng sein will, aber auch das ist nicht wirklich vorgeschrieben. Wichtig ist, dass es eine Diskussion gibt. Das ist auch so ein häufiges Missverständnis, also wenn man so ein Pattern mal gelernt hat und erkannt hat, dann könnte man ja sagen, ui, das ist eine gute Lösung, die wende ich jetzt immer an, wenn das Problem auftritt. Das ist nicht so. Es ist so, dass die Patterns in der Regel bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel, dieses Pattern ist zwar extrem änderungsfreundlich, produziert aber einen enormen Overhead zur Laufzeit. Und da müssen Sie sich entscheiden, ist es denn so, dass ich die Ressourcen habe zur Laufzeit und diese zusätzliche Verwaltung da überhaupt machen zu wollen? Und ist es wirklich so, dass ich damit rechnen muss, dass später jemand mein Programm massiv verändern will, will ich diese Änderungsfreundlichkeit drin haben? Das heißt, es hat immer so Vor- und Nachteile. Und es gibt sehr oft das gleiche Problem, ganz verschiedene Patterns, die verschiedene Profile sozusagen haben, verschiedene Vor- und Nachteile. Und ich muss mir dann überlegen, was ist das Pattern, das ich anwenden will, oder vielleicht will ich auch gar keins anwenden und einfach strikt drauf losprogrammieren, wie es mir gefällt. Das heißt, ich habe die. Das heißt nicht so, dass das Pattern irgendwie eine Ideallösung ist, sondern es hat eine Diskussion immer dran. Abhängigkeiten, Einschränkungen, alle diese Dinge kommen da mit rein. Oder Spezialfälle auch, man kann das Pattern in bestimmten Situationen, in einer bestimmten Art und Weise anwenden. Und die berühmten Known Uses, natürlich, über die habe ich schon geredet. Ja, jetzt will ich die Idee nochmal ansatzweise auf Pattern zur Multimedia-Software runterbrechen, da werde ich jetzt nicht sehr weit kommen in den letzten 5 Minuten. Und in der nächsten Vorlesung gehe ich dann wirklich auf Beispiele von diesen Gang-of-Four-Patterns ein und versuche die mal an konkreten Multimedia-Anwendungen, Multimedia-Programmen zu demonstrieren. Ja, Patterns für Multimedia-Software, das ist jetzt übrigens ein Katalog, deswegen diese Folie hier, der nicht aus der Literatur stammt. Im Gegensatz zu dem, was das nächste Mal kommt, diese Gang-of-Four-Patterns, so, die sind Standard. Aber was ich jetzt hier schreibe, ist einfach sozusagen auf meinem Mist gewachsen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es Patterns gibt, die eben wachsen, dadurch, dass man sich mit Multimedia-Plattformen befasst. Also jetzt haben wir so viele Entwicklungsplattformen und Programmierplattformen für Multimedia-Software angeschaut, und eine Sache taucht unausgesetzt auf, das ist der Event-Händler. Und im gewissen Sinn ist diese Idee, dass Programmcode von Ereignissen getriggert wird, ein Pattern, besonders geeignet für Multimedia, nicht nur für Multimedia, und auch quer über alle Plattformen geeignet. Ich habe Beispiele, wo wir Event-Händler alle getroffen haben, also ganz sicher, Non-Users gibt es jede Menge. Ich habe hier auch noch 3 Einträge, die ich heute jetzt nicht mehr so viel sagen will, nämlich so eine Klassifikation nach Raum, Zeit und Interaktivität, da werde ich am Anfang der nächsten Vorlesung noch mal ein bisschen drauf eingehen. Oder ein anderes Beispiel, Clockwork, habe ich das jetzt mal genannt, also ein Uhrwerk. Das haben wir auch mehrfach getroffen. Wir haben gesagt, es gibt irgendwie so eine Uhr, die linear abläuft, die Das geht natürlich nur für automatisch ablaufende Software, oder für Software, die höchstens mal stehen bleibt und wieder eine Frage stellt, aber die im Prinzip einen leeren Ablauf hat. Die sollte, macht auch nur einen Sinn, wenn wir das Layout, die Szene, was überhaupt da ist, irgendwie halbwegs statisch haben. Aber wenn wir jetzt einen Ablauf haben, entlang dessen wir eine Animation zum Beispiel erzeugen, dann gibt es da natürlich in den verschiedensten Frameworks immer wieder eigene Konstruktionen. Also ganz typisch ist die Timeline im Flash, wo ich sage, also jetzt im nächsten Bild zeige ich, wo diese Objekte jetzt gerade hingeraten sind, oder vielleicht interpoliere ich dann auch dazwischen. Im Prinzip ist das Enter-Frame-Event auch so ein Clockwork, aber da schon, kann ich schon wesentlich flexibler reagieren, da muss es nicht mehr ganz so statisch sein. Oder wenn Sie, die haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht ausführlich angeschaut, in Übungen wird es vielleicht mal eine Rolle spielen, Squeak, so eine Smalltalk-Umgebung anschauen, dort gibt es Ticking Scripts, also auch eine Uhr, die dort wirklich läuft. Oder wenn Sie das Piccolo, das habe ich schon mal erwähnt, von University of Maryland anschauen, da gibt es ein Activity-Element, eine Activity-Klasse, die auch eigentlich nichts anderes macht, als zu sagen, jetzt passiert was und was anderes antreibt, wie so ein Uhrwerk, das eben andere Dinge voraustreibt. Also das ist jetzt ein Screenshot von Squeak, wenn man das Ticken wirklich sieht, oder das wäre jetzt aus in Java geschrieben, aus dem Piccolo, wo man sagt, jetzt setzen wir sozusagen die neue Activity mit einer bestimmten Zeitdauer, und dann gibt es den Activity Step, wenn also jetzt einmal Tick passiert ist. Und Sie erinnern sich, in Pygame hat man das ja auch. Interpolation ist auch sowas, was sich quer durch alle diese Animationsplattformen durchzieht. Tweening in Flash, interaktiv. Animationsmethoden in Piccolo, JavaFX-Interpolatoren. Das wäre jetzt wieder in Piccolo, ein Animate to Position Scale Rotation. Sie erinnern sich vielleicht noch ganz gut, dass die vorweg alle diese Varianten ausmultiplizieren sozusagen und komplexe Klassen- und Methodennamen haben. Das ist genau das, was man hier sieht. Aber das ist eben so ein, auch ein Interpolator einfach. Hier die Tweens in Flash nochmal zur Erinnerung. Das heißt, es ist auch ein Konzept, das quer durch alle Plattformen existiert. Szenengraphen, auch so ein Konzept zum Überall. Das ist auch wieder eins, das Sie, glaube ich, noch nicht gesehen haben, der Vorlesung Scene Beans. Das ist ein 2D-Szenegraph, in dem ich Objekte sich bewegen lassen kann, zum Beispiel hier verschieben, drehen, Farbe einstellen. Und auch so einen Szenegraph aufbauen kann. Dann haben wir gerade die Szenegraphen in MPEG-4-Videos getroffen. Und wenn Sie in Flash reinschauen, dann sehen Sie natürlich auch sowas wie einen Szenegraphen, weil die Szene eben zerfällt in Bilder und Aktionen und Symbole, die eben auch dann intern wieder ein zeitliches Verhalten haben können. Das heißt, Sie haben auch wieder andere Elemente enthalten können. Das heißt, Sie haben auch so einen hierarchischen Graphen. Haben wir uns ja auch angeschaut, wenn wir ein animiertes Objekt hat, das nun Unterobjekte hat, dass jedes seine eigene Animation haben kann, und dann, dadurch, dass die ein lokales Bezugssystem grafisch haben, koordinatensystemmäßig, kann ich das ganze Ding bewegen. Das ist im Prinzip auch wieder die Idee von dem Szenegraphen. Also Szenegraph ist auch so ein Konzept, das sich quer durch alle Plattformen durchzieht. Und jetzt auch eben, um das heutige Thema zum Ende zu bringen, ein Konzept, das Sie auch quer durch alle Plattformen, durch viele Plattformen finden, vielleicht nicht alle, Pygame zum Beispiel finden Sie es nicht, aber zumindest für viele Plattformen, ist, wenn ich Video abspielen will, manchmal auch Audio, dass ich dann einen Player haben will, so eine Player-Component. Die haben uns ja ausführlich angeschaut, mit so einem Videokassettenrekorder-Stil von den Steuerelementen, und Beispiele, gut, wir haben den Flash-Player angeschaut, aber hier zwei weitere Player, die standardmäßig überall verwendet werden. Wenn Sie in Java programmieren, dann gibt es zum Beispiel im Java Media Framework, gibt es auch eine JMF Player Component, auch wieder die gleiche Idee. Wenn Sie mit QuickTime, der QuickTime Library arbeiten, das kann man von C aus oder auch von Java aus ansprechen, gibt QuickTime for Java, eine Java-Einbettung, dann gibt es dann natürlich auch wieder eine Player Component, die ich erzeugen kann. Den QuickTime Player, den kennen Sie bestimmt. Das heißt, auch wieder ein und dieselbe Idee. Wenn man die einmal verstanden hat, geht die sozusagen quer über alle Plattformen und wird sich auch immer wieder in neuen Plattformen wiederfinden, weil diese Idee sozusagen einfach alle mal bekannt ist. Also das ist jetzt ein einfacher, oberflächlicher Ansatz an Patterns, sieht man jetzt hier, so grobe Feature-Patterns, könnte man vielleicht sagen. Es gibt Patterns auf verschiedenen Detaillierungsgraden. Es gibt Patterns, die bis dahin gehen, dass ich wirklich sozusagen die Art und Weise, wie der Programmcode strukturiert ist, genau anschaue. Und gerade die Game of War Patterns gehen ganz stark in diese Richtung. Und von der Seite gibt es natürlich für Multimedia Software auch Anwendungsbeispiele und das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Ja, dort unten vielleicht noch. Was war denn das hier? Das ist ein Great Player aus Java Media Framework. Bloß um das letzte Limit auch noch zu erklären. Also danke für heute und das nächste Mal geht es dann mit dem Thema Design Patterns nochmal weiter. Dankeschön.